Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger.
Mein Name ist Steffen Karnet. Schönen guten Abend.
Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Sendung von Radio Enlighten Next. Steffen und ich haben uns heute eigentlich ein schwieriges Thema vorgenommen. Wir wollen darüber reden, wozu Erleuchtung? Und es ist interessant, das Wort Erleuchtung in der Arbeit in Enlighten Next ist es natürlich ein sehr zentraler Bestandteil, weil die Arbeit von Endo Cohen hat auch die Bezeichnung Evolutionary Enlightenment. Und in unserer Meditationspraxis, in unserer Philosophie, in unserer Arbeit, in unseren Gesprächen ist es ein sehr zentraler Bestandteil. Und gleichzeitig ist es etwas, wovor man sich fast ein wenig scheut, darüber zu sprechen, weil es ist so, als würde man irgendwie etwas nicht ganz Ernstzunehmendes hier aussprechen und sein eigenes Erwachsensein in Frage stellen, wenn man sagt, ja, Erleuchtung ist das, was mich zutiefst anspricht, was mich zutiefst beschäftigt und was auch der Kern meiner Praxis ist. Und insofern ist das eine Sendung, die auch von uns eine gewisse Verletzlichkeit bedingt, um überhaupt über dieses Thema sprechen zu können.
Ja, Tom, du sagst es richtig. Es ist so sehr zentraler Bestandteil unserer Arbeit bei Enlighten Next und unserer Praxis. Und gleichzeitig, wie du sagst, es ist ein schwieriges Thema. Ich habe gemerkt, als mir klar wurde, worüber wir heute reden, wie viel Respekt mir dieses Thema und dieser Begriff auch abverlangt. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, was du in deiner Einladung geschrieben hast, dass man dem Begriff Erleuchtung einerseits mit Ehrfurcht begegnet und andererseits auch mit Ablehnung. Und allein dieses Spannungsfeld, glaube ich, drückt aus, wie anspruchsvoll dieses Thema ist und dieser Begriff, weil ich glaube, es sind beide Reaktionen, die menschlich sind und die man nachvollziehen kann und die man meiner Ansicht nach auch nicht kleinreden darf. Und gleichzeitig will man mehr Erleuchtung und mehr Verständnis und mehr Aufklärung in das Thema bringen.
Ich muss ja gestehen, wie ich die Einladung geschrieben habe, habe ich mich eines Tricks bedient. Erstens, ich habe mir gedacht, wie nenne ich das Ganze? Habe mir gedacht, ich schreibe nicht einfach, was ist Erleuchtung oder Erleuchtung, sondern wozu ist Erleuchtung? Das lasst einfach auch die Frage zu, vielleicht zu gar nichts. Und dann habe ich natürlich auch reingebracht, dass es genügend Leute gibt und ich kenne auch genügend Leute, die dieser Begriff schlicht und einfach nervt. Und auch das kann ich verstehen. Menschen, die dieser Begriff nervt. Oder lass es mich so sagen, es gibt schlechte Gründe, warum es Menschen nervt. Weil es oft auch Menschen in ihrer eigenen Verletzlichkeit oder in ihrer eigenen, vielleicht nicht eingestandenen Tiefe berührt. Und es dann lockerer ist, irgendwie genervt, einen schönen, gelungenen, ironischen Satz draufzulegen, als sich einzugestehen, dass da etwas ist, das einen anspricht. Aber es gibt auch aus meiner Sicht gute Gründe, genervt zu sein, weil es gibt einfach so viel New Age zu diesem Thema und so viel einfach romantisches Schaumgebilde. Und hier wirklich einen tiefen, einen ehrlichen und einen erwachsenen Diskurs darüber zu führen, ist eine Herausforderung.
Durchaus. Und meiner Ansicht nach kommt da noch ein anderer Aspekt dazu, dass im deutschsprachigen Gebrauch von Erleuchtung ja man sehr stark halt eine mystische Gotteserfahrung damit in Verbindung bringt. Wogegen, wenn man jetzt Enlightenment nimmt im englischen Sprachgebrauch, was ja auch Aufklärung ist und auch für Erkenntnis steht, da meiner Ansicht nach ein viel größeres Selbstverständnis allein schon da ist.
Ja, wobei ich da sagen muss, dass mir zumindest in dem Zusammenhang die deutsche Präzision der Sprache gefällt. Weil, Wir reden natürlich nicht von Aufklärung, jedenfalls nicht im herkömmlichen Sinn, sondern wir reden von einer mystischen Gotteserfahrung oder Absolutheitserfahrung. Insofern hast du schon recht, es ist herausfordernder, aber es trifft auch mehr den Punkt. Und ich glaube, einfach, wenn man sich ansieht, wovon sprechen wir, ja, von dieser Erfahrung, und letztendlich ist es ja mehr als eine Erfahrung von Erleuchtung. Und es ist ja ein Thema, das wir in diesen Radiosendungen immer wieder anschneiden. Manchmal nicht explizit, manchmal einfach nur, indem wir von der Tiefe der spirituellen Erfahrung sprechen. Aber die Tiefe der spirituellen Erfahrung ist natürlich eine Erfahrung von innerer Freiheit, eine Erfahrung von etwas Absolutem und etwa in dem Sinn genau das, wovon wir heute sprechen. Und vielleicht ist das auch der konkreteste und der verständlichste Ansatzpunkt, weil hier viele Menschen, zumindest viele Menschen, mit denen ich spreche, einen Bezug haben. Dass es hier eine Dimension gibt, die in der Meditationspraxis, aber es muss nicht mal Meditationspraxis sein, es gibt eben auch die verschiedensten anderen Umstände von Natur bis Kunst bis zwischenmenschliche Begegnungen oder einfach ein spontanes irgendwo sitzen und auf einmal sich einer Dimension gewahr werden, der man sich im Alltag nicht so oft gewahr wird. Und das ist entscheidend, dieser Dimension Bedeutung beimessen. Weil unser Bezug zur Welt, ja, ist ja so geprägt von unseren bewussten und unbewussten Identitäten und Perspektiven. Das heißt, all das, wer ich meine zu sein, von meinen Kindheitserfahrungen angefangen und noch viel tiefer gehend, meinen kulturellen Prägungen, all diese Identitätspunkte, die mich auf die Realität in einer gewissen Art und Weise blicken lassen und vielleicht all diesen Blicken zugrunde liegend, diese Wahrnehmung, dass ich ein getrennter Punkt in dieser Welt bin, der von dieser Punkthaftigkeit auf die Welt blicken kann. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die zumindest uns westlich geprägten Europäern zutiefst zur Natur geworden ist, uns als diese ichhafte, separierte Identität wahrzunehmen, die noch dazu auf eine bestimmte Art und Weise definiert ist. Und da kann man ganze Enzyklopädien drüber füllen, womit sie definiert ist. Aber der Punkt ist ja gar nicht so sehr, womit sie definiert ist. Der Punkt ist ja vielmehr, dass sie definiert ist. Und von diesem Punkt aus blicke ich auf das, was ich Welt nenne. Und alle unsere Vorlieben, unsere Abneigungen entwickeln sich aus dieser Beziehung zwischen diesem Ich-Punkt und der Welt. Und das ist auch in sich was ganz Tolles, ja. Und auch darüber haben wir gesprochen. Individuation ist ja etwas ganz, ganz Wichtiges und unheimlich kulturprägendes und auch kulturschaffendes. Aber was in der Tiefe der spirituellen Erfahrung, ich sag mal, sichtbar wird, ist, dass ich diese Trennung loslassen kann. Wir haben ja in unserer Meditationspraxis eine sehr einfache Anleitung, wo es einfach nur darum geht, nur unter Anführungszeichen, die Inhalte unseres Bewusstseins loszulassen. Hier zu sein, wach zu sein, präsent zu sein und die Inhalte unseres Bewusstseins loszulassen. Und wenn Meditation gelingt, spontan oder durch bewusste Anstrengung oder bewusstes Bemühen, wie auch immer, wenn sie gelingt, gelingt dieses Loslassen. Dieses Loslassen von was immer Inhalt meines Bewusstseins sein mag. Und das radikal Befreiende drinnen, so würde ich es zumindest sehen, ist, dass in diesem Loslassen eben auch ein Loslassen dieser Getrenntheit da ist. Und da ich ja nicht eingeschlafen bin, zumindest idealerweise in der Meditation nicht eingeschlafen bin, ich das in tiefer Wachheit wahrnehme. Und da ist etwas, und da braucht es dann auch Erfahrung, weil es ist interessant, darüber kann man eigentlich wirklich nur mit Menschen tiefer reden, die zumindest so einen Hauch einer Erfahrung davon haben, dass das nicht etwas ist, was hart ist, ist nett, sondern dass das bedeutungsvoll ist und letztendlich, und das ist dann wahrscheinlich auch der Punkt, auf dem wir heute noch mehr zu sprechen kommen müssen, dass das das Leben erschüttern kann, weil es meine Identität, mein Selbstverständnis, mein Weltverständnis erschüttern kann, wenn zugrunde liegend von allem an menschlicher Erfahrung dieses liegt.
Ja, und ich glaube, da ist ein Punkt, wird da sehr wichtig, den du am Anfang gesagt hast, dass man sich dieser Dimension bewusst wird. Weil diese starke Bezogenheit auf das getrennte Ich ist meiner Ansicht nach auch der Grund, warum wir einen Begriff wie Erleuchtung, gerade im deutschen Sprachgebrauch, auch so ablehnend und zynisch entgegenstehen, weil er uns ja auf etwas weist, was dahinter liegt. Und ich denke auch, dass für alle sensiblen, hochintelligenten Menschen wie wir heutzutage, die das Privileg haben von Bildung und auch von einer gewissen Freiheit, sich solchen Themen zuzuwenden, dass diese Erfahrung, und du hast es auch gesagt, die passiert ja nicht nur in Meditation. Eigentlich kann sie überall passieren und man kann sich auch überall dessen bewusst werden. Aber es ist dieses Bewusstmachen der Bedeutung, die den Unterschied macht.
Nee, genau diese Bewusstmachung der Bedeutung, weil ganz ehrlich gesagt und bin neugierig, ob es dir ähnlich geht. Das ist eigentlich das, womit ich mit dieser Erfahrung von Meditationserfahrung oft ringe. Nämlich diese Erfahrung dessen, was wir gerade versucht haben zu beschreiben, und die Erfahrung meiner alltäglichen Identität. Ich, Tom Steininger, so wie ich bin. Und es auszuhalten, dass beides wahr ist. Und vielleicht kommen wir hier auch schon zu diesem Punkt, wozu Erleuchtung? Oder um es weniger absolut zu formulieren, wozu spirituelle Erfahrung? Weil in dieser Erfahrung, dass diese Freiheitsdimension was absolut Reales ist, sprengt es meine getrennte Realität, mein Identifiziertsein mit was auch immer. Und das kann jetzt großartig oder ganz schlimm sein, wie auch immer. Das ist gar nicht so der Punkt. Der Punkt ist, dass diese Identifizierung mich an etwas bindet. Und dass diese Erfahrung, diese Dimension, die Erkenntnis ist, dass allem zugrunde liegend etwas ist, was diese Bindung übersteigt, was wahrer ist als dieses. Und meine Erfahrung ist, dass das radikal nicht das Ende ist, sondern der Anfang, weil ich mit dieser doppelten Wahrnehmung der Welt begegnen muss. Aber da ist etwas, was eine Dimension von Freiheit in die Weise reinbringt, in der wir unserem Alltag, unserem Leben, unserem Menschsein begegnen können. Und wenn wir einfach große Mystiker, tief erleuchtete Menschen ansehen, Ramana Maharshi jetzt als Beispiel wieder genommen, weil er so eine Ikone dafür ist, aber man könnte auch Krishnamurti nehmen, man könnte christliche Mystiker nehmen. Wenn man sie ansieht, wenn man ihr Leben studiert und vor allem, wenn man solche Menschen das Glück hat, persönlich zu begegnen, merkt man, die sind sehr wohl die Persönlichkeiten, die sie sehen. Und gleichzeitig sind sie davon befreit. Um es wirklich so auf den Punkt zu bringen. Sie sind gleichzeitig davon befreit, obwohl das andere nicht auflöst. Das heißt nicht, dass sie deswegen nicht diese Persönlichkeiten, sie sind es nämlich. Also wenn du einen Krishnamurti und Ramana Maharshi anschaust, die sind grundverschiedene Charaktere, obwohl sie beide Inder sind. Und trotzdem ist da etwas, wo etwas sie von ihrer relativen Existenz befreit hat.
Du hast es schön beschrieben mit dem Ring und ich kann dem eigentlich nur zustimmen. Und ich glaube auch, dass spirituelle Praxis erst wirklich anfängt, wenn man dieses Ring als einen Ring wahrnimmt und wirklich auch erlebt. Wie da zwei Realitäten oder zwei Identifikationen gleichzeitig nebeneinander stehen und man sich gewahr ist, der Identifikation mit dem Selbst, wie man es kennt, und diese Möglichkeit, auf eine Dimension zu reagieren und eine Freiheitsdimension, die genau diese getrennte Identifikation erschüttert. Und ich glaube, Ring ist ein guter Begriff damit, weil die Persönlichkeit sich ja nicht ändert und gleichzeitig kann der Bezugspunkt für sein eigenes Erleben und Wahrnehmen und Dasein ein radikal anderer sein, der sich auf diese Ungetrenntheit und diese ungeteilte Wirklichkeit bezieht.
Wobei das Wort Ringen natürlich auch missverständlich sein kann. Fällt mir gerade ein. Oder lass es mich so sagen, es gibt ein solches und ein solches Ringen. Oder um es näher zu benennen, es gibt ein befreites und ein nicht befreites Ringen. Und das ist we wesentlich, weil man kann mit etwas ringen, also diese kreative Reibung dessen wahrnehmen, ohne daraus ein Problem zu machen. Sondern auch dieses Nichtwissen dessen, was sich hier reibt, in diese Erfahrung von Freiheit mit aufzunehmen. Und so gesehen ist das wieder eigentlich ein gutes Beispiel, was eigentlich mit dieser Dimension innerer Freiheit gemeint ist, dass es einem ermöglicht, der Widersprüchlichkeit der Welt, die ja in den verschiedensten Art und Weisen widersprüchlich ist und auch unsere Erfahrungen widersprüchlich sind. Und die Welt ist lustvoll, leidvoll, kathartisch, schlimm, ekstatisch, all das. Und sie ist in sich eine riesige chaotische Erfahrung. Und ich glaube, sie hört auch nicht auf, eine solche zu sein. Aber da ist eine Dimension, die davon nicht berührt ist und nicht berührt sein muss. Und diese Dimension ist auch Teil der menschlichen Erfahrung. Ist es uns möglich, diese Dimension erstens mal ernst zu nehmen und sie auch mitten im Chaos zu halten, ohne das Chaos zu verleugnen?
Ja, genau. Nee, ich glaube, da wird dann diese Frage unseres heutigen Gesprächs, wozu Erleuchtung wirklich relevant? Ist es möglich, frei zu sein und keine unserer menschlichen Erfahrungen zu verleugnen und die Komplexität des Lebens und die wachsende Komplexität des Lebens und alle menschlichen Krisen und Realitäten so sein zu lassen, wie sie sind und trotzdem aus einer Dimension von Freiheit miteinander nach Lösung zu suchen.
Ja, ist es?
Ja. Also für mich wird die Erleuchtungsdimension wirklich spannend, wenn man erlebt, dass man da etwas teilt mit anderen Menschen. Eine Freiheit teilt, wo man weiß, dass der andere weiß, dass ich weiß, dass der andere weiß, dass ich weiß, wo man sich begegnet, wo Freiheit das Fundament ist, das Miteinander und man letzten Endes alle Widersprüchlichkeiten darin mithalten kann.
Ja, da spricht natürlich eine besondere Dimension mit an. Und ich glaube, dass es auch total wichtig ist, diese Dimension hier mit reinzuholen. Weil es ist ein Ding, das, wovon wir sprechen, als innere Erfahrung zu haben. Und das ist in sich schon ein großes Ding, dass das wirklich Teil meiner inneren Wahrnehmung und Teil meiner Realität sein kann, dass diese Freiheitsdimension nicht nur eine Fantasie ist, sondern etwas, was menschliche Erfahrung letztendlich ausmacht, was menschliche Erfahrung wirklich in einer Größe aufmacht, die unser Menschsein neu definiert. Aber es ist eines, das als innere Erfahrung zu halten, und es ist etwas anderes, das mit anderen Menschen zu teilen. Das heißt, in der Erfahrung dessen zusammenzukommen. Und um es auch klar auszusprechen, es geht jetzt nicht darum, dass vollkommen erleuchtete Menschen miteinander hier zusammen sind, weil ich weiß nicht, wie das aussieht, ganz ehrlich. Ich bin es auf jeden Fall nicht und man kann darüber reden, wen von den großen spirituellen Lehrern der Gegenwart man als vollkommen erleuchtet ansieht, was immer das jetzt über heißen mag. Und das ist auch gar nicht der Punkt. Es geht darum, dass Menschen diese Dimension als eine lebendige Dimension erkannt haben. Und da reicht es, dass einfach das der Fall ist, dass sie als solche erkannt haben. Das kann durchaus ein kleiner Teil der Wahrnehmung sein. Und für die meisten von uns ist es auch nicht der überwältigende Anteil der Wahrnehmung. Aber sobald es Teil unserer Wahrnehmung ist, bin ich ja als Mensch in einer ganz besonderen Herausforderung. Wenn ich das wahrgenommen habe, bin ich, ob ich will oder nicht, vor die Frage gestellt, wie ernst nehme ich das? Wie ernst nehme ich das? Und wie beziehe ich mich drauf? Weil ich kann mich ja auf die unterschiedlichste Art und Weise drauf beziehen. Ich kann sagen, wow, das ist eine tolle Erfahrung. Wow, das ist aber im Prinzip, das Einzige, was ich wahrnehme, ist diese Erfahrungsdimension oder diese, dass es angenehm ist, dass es etwas Ekstatisches ist und dass es für mich etwas Ekstatisches ist, rüttelt an dem Ich überhaupt nicht. Oder ich kann diese Dimension vielleicht auf eine tiefere Weise durchdringen, nämlich, dass sie eigentlich Kraft ihrer eigenen Natur genau dieses Ich kräftig aufbricht. Dass ihre Natur eigentlich eine Infragestellung aller meiner Annahmen ist, wer dieses Ich sei. Der Punkt ist, wenn ich so weit gehe, wird es eher ungemütlich. Weil jene Teile von mir, die wirklich hart gearbeitet haben, dieses Ich zu sein, auch einfach eine gewisse Investiertheit haben, dieses Ich sein zu wollen. Und da ist auch ein berechtigter Anteil dran, weil wir brauchen ein funktionstüchtiges Ego, Ego jetzt im positiven Sinn, um in der Welt verantwortlich sein zu können. Wir brauchen das. Und hier nicht psychotisch zusammenzubrechen, ist ein gesund, nicht psychotisch zusammenbrechen zu wollen, ist ein gesunder Impuls. Aber haben wir die, ich sage mal so, die Ich-Stärke, die Ich-Stärke, hier nicht die Panik zum Beispiel vor diesem psychotischen Zusammenbruch zu haben, sondern zu sehen, dass hier etwas nicht zusammen, sondern aufbrechen kann in eine Dimension, die all das, was wir gerade ansprechen, beinhaltet, aber etwas radikal anderes zu einer neuen Basis oder zu einer neuen Dimension aufbrechen lässt. Und das ist für mein Ich, für mein Ego genauso bedrohlich wie ein psychotischer Zusammenbruch. Schlicht und einfach, weil es mein Ego genauso in Frage stellt. Aber es ist etwas, das in eine neue Dimension aufbricht und das und wirklich große Mystiker zeigen das ja auch, dass sie nicht lebensunfähige Menschen sind, sondern Menschen, die eine riesen Ich-Stärke haben, aus einem vollkommen anderen Platz heraus leben. Kann ich diese Dimension mit anderen Menschen teilen? Oder, noch konkreter formuliert, können wir zumindest Minikulturen bilden, die diese Dimension als kulturellen Wert zwischen uns etablieren, zur Basis unseres Zusammenlebens machen können? Weil wenn das möglich ist, dann wird ein anderes Miteinander als Menschen möglich. Und da haben wir meines Erachtens einen wichtigen Punkt angesprochen von der Frage, wozu?
Das hast du sehr schön formuliert. Und ich würde sagen, dass es möglich ist. Und gleichzeitig ist das etwas, was wir noch demonstrieren müssen. Ja. Und ganz interessant, wie du es beschrieben hast, merkt man auch wieder dieses Ringen. Aber gleichzeitig ist es nur möglich, von einer starken Vorliebe und einem starken Wissen um diese Dimension die halt das getrennte Ich übersteigt und die am Anfang erst eine Erfahrung ist, aber wenn man diese Erfahrung gemacht hat und vielleicht nicht nur einmal, sondern immer wieder, dann fängt man sich an zu fragen, ja, wozu ist es denn, wozu ist denn diese Erfahrung in unserem menschlichen Dasein? Und das hast du meiner Ansicht nach wunderschön beschrieben. Und ich glaube, das ist auch das, was uns beide so antreibt in der Arbeit, die wir machen. Und ich glaube, das hört auch nie auf, dieses Verständnis, weil es sind jetzt 17 Jahre, dass wir in dieser Arbeit zusammen sind. Und so wie du es beschrieben hast, ist das genau auch mein Erleben. Ja, wie sehr kann in unseren menschlichen Beziehungen diese Freiheitsdimension durchscheinen und wirklich auch ein Fundament werden für Kultur. Was meiner Ansicht nach eine ganz neue Basis ist, wie wir uns auf das Leben beziehen und was dann möglich ist.
Weil um hier ganz handfest zu werden, das Einzige, was wirklich zählt, ist, wie leben Menschen miteinander in dieser Welt. Und normalerweise leben wir einfach in einer sehr egoischen Welt. Punkt. Und viel von unseren Schwierigkeiten, viel von unseren Problematiken des Menschseins haben mit dieser egoischen Natur unseres Miteinanders zu tun. Und es gibt Egos, die sind irgendwie ja, ekelhaft. Es gibt auch Egos, die sind nobel. Aber es ist immer dieser Aspekt der getrennten Selbstwahrnehmung, in dem schon diese egoische Welt beginnt. Selbst beim nobelsten Ego ist es eine Wahrnehmung aus diesem getrennten Punkt heraus. Und der Punkt ist, in der Regel, wir kennen nichts anderes. Wir kennen nichts anderes. Und die Dimension, von der wir sprechen und die eben errungen werden muss, erfahren werden muss, praktiziert werden muss, erlaubt einfach was anderes wahrzunehmen. Und meine Erfahrung, und ich bin mir sicher, deine ist in dem Punkt ident, ist, ich kann mein Ego erst wirklich wahrnehmen, wenn ich einen Kontrast dazu habe. Ego selber kann sich nicht wahrnehmen, weil es ist ja die Perspektive, durch die sie schaut. Erst indem ich in der Lage bin, eine andere Perspektive, nämlich diese Perspektive von, da ist nichts anderes. Da ist nichts, was fehlt. Diese Perspektive, wo Einheit nicht nur ein Wort ist oder nicht Getrenntheit nicht nur ein Wort ist, sondern wo man die Augen aufmacht und das eine radikal reale Erfahrung ist, dass dem so ist, das erlaubt mir, meine Trennung erst wirklich wahrzunehmen. Das heißt, erst in dem Augenblick sind wir in der Lage, ein Kontrastmittel zu finden, das uns erlaubt, nämlich eine andere Kultur, die eine Kultur jenseits von Ego ist, wirklich miteinander entwickeln zu können. Das heißt noch lange nicht, dass es uns gelingt. Aber hier ist der mögliche Anfangspunkt, weil diese andere Dimension eine zwischenmenschliche Realität ist. Und das macht sie so wichtig.
Da kann ich dir nur zustimmen. Und ich glaube, umso kontrastreicher die Wahrnehmung wird von diesen beiden Dimensionen, umso mehr wird möglich. Und umso mehr wird die Erleuchtungsdimension auch ein Ausdruck der menschlichen Beziehung. Also gerade auch diese Leichtigkeit des Seins, die aus dieser Dimension entspringt. Und diese Entspanntheit, die man miteinander teilt. Und es ist auch etwas, was im gegenseitigen Miteinander wachsen muss über Zeit, wo man sich auch beweist, dass einem diese Dimension wirklich wichtiger ist miteinander und darin Vertrauen entwickelt miteinander. Und das schärft wiederum diese Kontrastschärfe, weil ich glaube, wirkliche Erleuchtung passiert im menschlichen Miteinander und auch das Wachsen darin, wie sehr man selber in Erleuchtung verankert ist, wächst, wenn man sich darauf bezieht miteinander.
Und in dem Miteinander, das diese Dimension mit einschließt, wird eben auch das, was wir Egoarbeit nennen, in anderen Kontexten auch oft Schattenarbeit genannt wird, in einer Dimension möglich, die eben nicht eine rein psychologische Schattenarbeit ist, weil sie eben sich nicht nur innerhalb des Egos wahrnimmt, sondern das Ego als Ganzes erkennen kann, wie es einerseits dieser nicht getrennten Dimension sich entzieht und um nur einfach auch die evolutionäre Dimension kurz anzustreifen, ohne da heute zu sehr hineingehen zu wollen, weil es ist ein Kapitel für sich, das gerade in der Arbeit von Ender Cohen, Erleuchtungsarbeit, einerseits diese tiefe Seinsdimension hat, von der wir sprechen, dass es aber auch diese kreative, evolutionäre Dimension gibt, die daraus erwächst. Und in der Wahrnehmung dieses Werdensimpulses, dann all das, was diesem Werdensimpuls entgegensteht, auch als das wahrnehmbar ist, was es in der Regel ist, nämlich das Ego. Aber das mal einfach nur ganz kurz angetippt, einfach die Wahrnehmung, dass da etwas anderes real ist als meine Trennung. Und die Möglichkeit, mit Menschen über diese Dimension zu sprechen, auszutauschen und auch gemeinsam zu reden, wie wir es jetzt gerade tun. Ja, was ist denn das eigentlich? Weil das eine ist die Erfahrung dessen, das andere ist das Verständnis dessen. Und das Verständnis reift durch gemeinsam herausfinden, was ist denn diese Dimension, wo allein schon die Tatsache, dass wenn man über Mediationserfahrung spricht und dann merkt, dass der andere exakt von der gleichen Dimension spricht, von der man selbst spricht, eine unheimliche, wenn ich so sagen darf, erleuchtende Erfahrung ist. Weil sie einerseits die Realität dessen bestätigt und andererseits eben auch die Ungetrenntheit dessen bestätigt.
Ja, genau. Allein jetzt in unserem Gespräch, dass wir im Grunde genommen unsere Erfahrungen austauschen von dem und merken, wie ungetrennt unsere Erfahrungen sind von dem und dass die Grundlage, dass der Kontext, in dem wir das wahrnehmen, ist diese ungetrennte Realität. Wir sprechen nicht von der Trennung über diese Erfahrung. Wir sprechen wirklich aus dem Ring um die Erfahrung selbst und dem Verständnis der Erfahrung selbst. Das schärft wiederum die eigene Wahrnehmung, die eigene Differenzierung.
Ja, und meines Erachtens geht es genau um diese Schärfung. Es geht um, einerseits ist da die Dimension selber und die Praxis dieser Dimension. Mediationspraxis ist ein wichtiger Teil davon. Und andererseits sind da all die Praktiken, wo es eigentlich um nichts anderes geht, als diese Dimension ernst zu nehmen. Im menschlichen Miteinander. Das heißt, einfach im menschlichen Miteinander diese Dimension überhaupt einmal anwesend sein zu lassen. Und wenn sich zwei Menschen begegnen, dass sich hier nicht nur zwei getrennte Individuen begegnen, sondern dass sich hier, mir fällt kein klügeres Wort ein, diese Nicht-Getrenntheit begegnet.
Ja, und es ist was Wunderschönes, wenn man weiß, dass der andere sich auf die gleiche Dimension bezieht wie man selbst, ohne dass man unbedingt darüber reden muss, weil man, ich meine, die meiste Zeit verbringen wir ja nicht damit, darüber zu kontemplieren, sondern wir sind genauso involviert in alltäglichen Verantwortlichkeiten. Aber selbst da, das Wissen und das Wahrnehmen, dass der Bezugspunkt eine ungeteilte Realität ist und nicht die getrennte Realität meiner selbst,
Ja.
ist eine unglaublich stärkende und erfüllende Erfahrung.
Ja, also das ist gut, dass du auch das ansprichst, weil da ja auch eine unheimliche, Andrew nennt es, spirituelle Selbstvertrauen mit zum Tragen kommt. Da ist etwas, wo, weil das eine Erfahrung von nichts ist falsch, eine Erfahrung von nichts fehlt, ist, ohne die Mängel der Welt deswegen leugnen zu wollen, um das gleich dazu gesagt zu haben. Darum geht es überhaupt nicht. Aber dass da grundlegende absolute Dimension von es fehlt nichts ist, da entsteht eine Kraft des Vertrauens, die einfach aus dem Ego nicht kommen kann. Und das allein ist schon hat eine ganz zentrale Bedeutung. Und dann kommt natürlich dazu, dass das hier wirklich einfach in der Wahrnehmung dessen und in dem, dass ein gemeinsam wertgeschätzte Dimension ist, die wirklich ein tiefer kultureller Wert zwischen uns ist. Und da kommt dann das Wort heilig auch zur Geltung. Oder um es in einer abendländischen Tradition zu formulieren, göttlich, dass hier eine heilige göttliche Dimension da ist, die respektiert werden will in unserem menschlichen Miteinander. Und das ist jetzt jenseits von irgendwelchen mythischen Vorstellungen davon, einfach, dass da eine heilige göttliche Dimension zwischen uns ist, durch Kraft unseres Menschseins, Kraft unseres Bewusstseins, die wir durch Praxis erfahren und auch ausdifferenzieren können, zu verstehen, wovon reden wir eigentlich. Und dadurch entsteht ein Korrektiv, das eben diese Dimension des Heiligen klarer werden lässt und auch die Dimension meines Egos klarer werden lässt. Das heißt, mir, uns, eine klare Möglichkeit gibt, sich hier zu entscheiden für etwas, was diese heilige Dimension ja, manifestieren kann oder etwas, das dem widerspricht. Aber nur aus der gelebten Realität und der gelebten Wahrnehmung dessen ist diese Unterscheidung überhaupt eine echte und nicht nur eine theoretische.
Das ist dann auch interessant zu sehen, wie diese gemeinsame Entscheidung, sich dieser Dimension zu widmen oder dieser Dimension mehr Ausdruck zu verleihen, wie es die eigene Standfestigkeit und das eigene spirituelle Selbstvertrauen stärkt. Und man dann auch zum Katalysator werden kann in Situationen, wo man nicht auf geteiltes Interesse trifft.
Zum Katalysator werden kann. Und ich würde es ja noch schärfer formulieren, dass etwas, dass es fast einer Verletzung dessen gleichkommt, was hier als Dimension sich zeigt, nicht Katalysator zu sein. Das ist fast, dieses Katalysator sein ist fast eine Notwendigkeit, eine Haltung, die entwickelt werden muss, um dem Ausdruck zu geben, was hier sich als Wahrheit zeigt. Klingt vielleicht jetzt ein bisschen absurd, entspricht aber, glaube ich, wirklich der Realität. Und zu sehen, wenn das zwischenmenschlich möglich ist, entsteht so etwas wie ein spiritueller Kontext, ein Erleuchtungskontext für menschliche Kultur, menschliches Miteinander.
Klingt nicht absurd, klingt absolut.
Wir sind auch mit der Zeit schon mächtig fortgeschritten und ich würde gern das Gespräch auch aufmachen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und dazu möchte ich wieder unsere Telefonnummer durchgeben, unter der Sie oder ihr uns erreichen könnt hier im Studio. Die deutsche Telefonnummer ist 0234 543 9810. In Österreich 0126 505 40. In der Schweiz 044 595 90 30. Der Zugangscode wieder 92 54 32 und die Raute-Taste 92 54 32 und die Raute-Taste. Die Grundschaltung der Telefone ist, um es nochmal zu sagen, wie immer die Stummschaltung. Mit der Stern-6-Tastenkombination können Sie Ihr Telefon freischalten und nach dem Gesprächsbeitrag wieder mit Stern-6 stummschalten. Die E-Mail-Adresse, unter der Sie uns schriftlich erreichen können, radio@enlightennext.org, radio@enlightennext.org. Und die Leitungen sind offen und wir würden uns freuen, wenn sich jemand von Ihnen hier mit zu Wort meldet.
Ja, ich wollte mich sehr bedanken für euer Dialog, weil es hatte diese Größe am Schluss, diese heilige Größe und zugleich streckenweise diese kleinen Wunder, die immer wieder auf dem Weg sich aufzeigen. Ich hatte sogar die Empfindung, dieses Telefonat selber oder diese Radiosendung selber hat diese Dimension, weil wir Hörer, um das überhaupt verstehen, was ihr spricht, dass man geht auf diese Ebene ein und man hört und ist zugleich selber gar nicht getrennt von dem Dialog, den ihr führt. Dann dachte ich, Mensch, wie schlitternd oder wie einladend, wie tiefmenschlich eigentlich dieses so große Wort Erleuchtung sein kann, wenn Wachheit eigentlich da ist. Und ja, und wie wunderlich und wie beglückend zugleich.
Ja, da kann ich nur zustimmen. Und ich glaube, das ist auch so wichtig, dieses Wort zu entmythologisieren, dass das nichts zu tun hat mit irgendwie durch Wände gehen und dass das in seiner letzten Stufe natürlich etwas ist, das wirklich große Menschen realisiert haben. Und diese großen Menschen, wodurch zeichnen sie sich denn aus? Durch ihre Menschlichkeit. Das macht sie doch zu so inspirierenden Beispielen tiefer und echter Mystik. Und wie in allem gibt es, um das Wort auch zu verwenden, Meister dessen, aber auch für den Rest von uns ist diese Dimension nicht verschlossen. Und allein die Tatsache, dass ich so etwas vielleicht auch in einem Gespräch wie diesem Gespräch vermitteln kann, heißt eben, dass diese Dimension uns zugänglich ist und heißt, sobald sie uns zugänglich ist, ist es etwas, worum wir ringen können. Und vielleicht ist es sogar eine der tiefen menschlichen Herausforderungen, das zu tun, weil es geht um unsere tiefste Bewusstseinsfreiheit.
Ja, Tom, ich hatte die Frage jetzt nicht ganz gehört. Ich hatte meine Kopfhörer noch nicht auf. Ich habe mich nur gewundert, wo bleiben denn die Fragen? Aber was ich gehört habe, und dem würde ich ganz zustimmen, ist diese Dimension von Menschlichkeit, die nichts von der Ehrfurcht nimmt und von der Größe und von der absoluten Herausforderung, die so ein Identifikationswandel mit sich bringt, aber gleichzeitig die Erfahrung, weil es eine so verbindende Dimension ist, die alles mit einschließt, muss eine zutiefst menschliche sein. Und, ja. Und wenn das, und ich glaube, in dem kann man genauso wie Tom sagt, diesen Begriff auch entmythologisieren, weil diese Ehrfurcht auf der einen Seite und Ablehnung auf der anderen ist ja etwas, das wir oft kreieren oder akzeptieren als eine Reaktion, weil wir uns selbst nicht darauf einlassen oder schauen, was passiert denn, wenn ich mich darauf einlasse. Ja, das ist eigentlich eine sehr natürliche und menschliche Erfahrung ist.
Genau. Ja, wenn es noch eine weitere Wortmeldung gibt, die Leitungen sind frei.
Ja, hallo, hier ist Andrea.
Hallo.
Hallo, eigentlich kann ich mich jetzt dem nur noch anschließen, weil ich wollte eigentlich etwas Ähnliches sagen, was mich unglaublich menschlich berührt hat, war in dem Gespräch von euch genau dieser Punkt, dass praktisch beides nebeneinander stehen kann. Dieser herkömmliche Bezugspunkt von sozusagen meinem kleinen, ich-bezogenen Selbst und aber auch dieses Selbst, dieser freie Raum, in dem man sich als eins begegnet. Und für mich war es immer so, dass dieses Erleuchtung, das war immer so weit weg oder unerreichbar oder diese großen Menschen, die das gemacht haben, aber doch nicht ich. Und das hat so praktisch in diese Wohnzimmerstube gebracht. Ich bin's mit meiner Unvollkommenheit, aber beides kann nebeneinander stehen und ist machbar. Das fand ich einen ganz tollen, wichtigen Punkt, der da reinbracht worden ist.
Nein, das stimmt sehr, was du sagst. Ich möchte aber gern dann noch eine Herausforderung mit reinbringen. Ja. Weil eine Formulierung, die ich anders formulieren würde, ist, die zwei Dinge stehen nicht nebeneinander. Diese Dimension transformiert radikal auch, wer ich in meiner Individualität bin. Weil wenn wir einfach wieder große Heilige, große Mystiker nehmen. Natürlich sind die Individuen, aber da scheint was durch. Da ist eine Transparenz von etwas, wo diese zwei Pole, die du oder die auch ich vorher beschrieben habe, sich finden, eins werden. Also einfach, es ist mehr als ein Nebeneinander. Auch das hat die Möglichkeit von Einheit.
Das war interessant, weil ich kann da absolut zustimmen. Bin froh, dass du das nochmal wirklich so deutlich machst, diesen Unterschied. In dem Moment, wo du das mir vorher ausgesprochen hattest, da war wirklich was passiert, was mir persönlich wirklich diese Ausrede genommen hat in dem Moment, es nicht zu können. Also das ist da wirklich passiert.
Ja, ja, und das ist auch so radikal wichtig, weil einer der üblichen Möglichkeiten, es beiseite zu stellen, ist es irgendwie aufs Podest zu stellen.
Ja.
Und nicht zu sehen, hey, das ist eine radikal menschliche Möglichkeit, also meine radikale Möglichkeit. Danke.
Danke, ja.
Ich möchte auch gerne eine Frage von der Vielzahl von E-Mail-Fragen, die uns erreicht hat, hier mit einbringen. Da schreibt die Hörerin: Lieber Tom, lieber Steffen, es ist sehr inspirierend und ermutigend, wie ihr über die Erleuchtungsdimension sprecht. Die Vision eines Zusammenlebens von Menschen, die alle in dieser Freiheitsdimension leben und darin zusammenkommen, also diese Freiheit teilen, ist so unglaublich anziehend. Und ich merke, dass dies wohl das ist, was man als Sinn des Lebens bezeichnen kann. Ich kann jedenfalls keinen anderen besseren Sinn vorstellen, als für diese Vision zu leben und aktiv darauf hin zu arbeiten. Liebe Grüße. Da kann ich nur zustimmen.
Ja, schön. Also wenn sowas, wenn das rübergekommen ist als Inspiration, dann kann ich nur mit Ehrfurcht.
Und ich, ja, ich drauf. Absolut. Und ich möchte gern diese Frage auch mit dem verbinden, was die Hörerin vorher gerade gesagt hat, nämlich, dass dieses in dieser Freiheit miteinander zu sein, nicht irgendwie ein Utopia jenseits der Berge irgendwo am Mars ist, sondern dass es wirklich etwas ist, das praktiziert werden kann. Nicht, dass es was Einfaches ist, nicht, dass es was Alltägliches ist, aber natürlich, Meisterschaft ist immer außergewöhnlich und Meisterschaft erreichen die Meister. Aber das heißt nicht, dass diese Dimension nicht eine allgemein menschliche Dimension ist und dass wir gerade auch, weil unsere Kultur so sehr in diese Hyperindividuation gegangen ist und auch diese Entfremdung dessen so als auch als kulturellen Schmerz wahrnimmt, hier vielleicht auch ein Zeitpunkt gekommen ist, wo es mehreren oder vielen Menschen sichtbar wird, dass diese spirituelle Erleuchtungsdimension etwas ist, das Teil einer menschlichen Kultur werden kann und von uns gepflegt und getragen werden kann.
Ja, auf jeden Fall. Und so wie die Hörerin geschrieben hat, dass sie sich nichts anderes vorstellen kann, dass zeigt ja auch, dass das etwas ist, auf das wir uns beziehen können, als eine gelebte Möglichkeit, ja, miteinander. Ja.
Noch eine Frage, die uns per E-Mail hier erreicht. Es ist interessant, wenn ich euch zuhöre, sprecht ihr zwar über die Dimension des Seins, der Nichtgetrenntheit und dass das eben noch nichts mit Aufklärung zu tun hat. Aber ihr sprecht ja als aufgeklärte Menschen darüber. Ich finde hier noch interessant, dass Meditationserfahrung einerseits immer die gleiche Erfahrung ist, aber trotzdem die Interpretation oder das, was es für uns bedeutet, nicht für alle gleich ist. Also die Frage, wozu in verschiedenen Zusammenhängen auch unterschiedlich beantwortet wird. Oder wie seht ihr das?
Ja, das sehe ich genau so. Ich glaube, die Erfahrung, die Meditationserfahrung an sich, die ändert sich ja nicht. Aber welche Schlüsse ziehe ich daraus? Das ist eine Antwort, die sich entwickelt und die meiner Meinung nach in unserer Welt sich anders beantwortet als vor 200 oder 300 Jahren.
Ja. Und ich glaube, dass da steckt sehr viel in der Frage drinnen. Da sollte man eine ganze Sendung draus machen. Mhm. Weil einerseits sprechen wir von was Zeitlosem. Aber andererseits, und das macht die Hörerin hier einfach zum Punkt, die Interpretation des Zeitlosen muss die Antwort einer bestimmten Kultur sein. Und wir müssen einfach die Tatsache, dass wir hier am Anfang des 21. Jahrhunderts leben, verbinden mit dieser Dimension und fragen, was bedeutet jetzt eine Kultur, die dies mit zum Ausdruck bringt. Und es wird eben etwas anders sein als vor 200, 300 Jahren. Und wie diese Zeitlosigkeit und diese Zeitbezogenheit zueinander gehören. Daraus sollten wir eine Sendung machen.
Stimme ich dir zu. Und es hat ja wirklich viele, viele Aspekte, die da mitspielen. Wirklich unsere Entwicklung als Individuum, unsere gesellschaftlichen Voraussetzungen, die Erkenntnisse, die wir gesammelt haben. Also so viele Dimensionen spielen da rein, wie man diese Frage heutzutage anders beantworten würde als in der Vergangenheit.
Ja, wir sind auch schon jetzt über unsere Zeit. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank auch für eure Fragen. Und einen schönen Abend.
Vielen Dank,
Frankfurt.